ARD.
It's amazing, of course.
Es ist unglaublich. Natürlich ist es sehr emotional. Wir haben unser Land immer vermisst. Wir haben es vermisst, die Menschen hier glücklich zu sehen. Die letzten Jahre waren hart und jetzt sehen wir Menschen, die glücklich sind und singen. Das ist natürlich unglaublich. Deshalb sind wir zurückgekommen.
It's amazing, of course. This is what we came back for.
Das sagt Zeyna, eine Lehrerin, die mit ihrer Familie gerade wieder aus den USA nach Syrien zurückgekehrt ist.
Vor genau einem Jahr ist in Syrien das Assad-Regime gestürzt worden. Wir beschäftigen uns im Podcast damit, wie die Menschen den Tag in Syrien begangen haben und wie die Situation mittlerweile für die Menschen vor Ort ist.
Und schauen in dem Zusammenhang auch darauf, wie es dort weitergehen könnte und was das für die Menschen bedeutet, die damals vor dem Bürgerkrieg geflohen sind, unter anderem zu uns nach Deutschland.
In Sachen Ukraine-Krieg gab es auch wieder diplomatische Bemühungen heute. Unter anderem hat sich Präsident Zelensky mit einigen europäischen Verbündeten in London getroffen. Was bedeutet das für den Friedensprozess? Auch Thema im Podcast jetzt.
Und wir befassen uns mal wieder mit der russischen Schattenflotte. Schiffe, die die Sanktionen gegen Russland umgehen und wie gefährlich das für die Schifffahrt ist.
Hallo, ich bin Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Montag, dem 8. Dezember um 16 Uhr. Ja, genau ein Jahr ist es heute her, dass in Syrien das Assad-Regime gestürzt wurde. Ich erinnere mich, dass das ziemlich überraschend war und vor allem wahnsinnig schnell ging.
Ja, nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg haben im Dezember letztes Jahr islamistische Milizen innerhalb von nur wenigen Tagen Damaskus überrannt und Diktator Assad ist nach Moskau geflohen. Für viele Syrerinnen und Syrer war das ein Befreiungsschlag und entsprechend wird dieser Jahrestag auch heute im Land gefeiert.
Was ist da heute alles los in Syrien?
Das ist tatsächlich ein nationaler Feiertag. Also es gibt überall Veranstaltungen. Allein in der Hauptstadt Damaskus haben sich Zehntausende versammelt. Da gab es am Vormittag eine Militärparade. Und da hat auch der jetzige syrische Übergangspräsident al-Sharra eine Rede gehalten, hat seine Landsleute dazu aufgerufen, dass alle ihre Anstrengungen bündeln sollen, um Syrien wieder aufzubauen und dort Stabilität zu sichern.
Und wenn wir genau da mal drauf schauen, Wiederaufbau, Stabilität, Sicherheit, der Übergangspräsident ist ja zum Beispiel nicht unumstritten. Wie gut sind denn da jetzt die Voraussetzungen in Syrien für den Wiederaufbau?
Ja, das ist genau die Frage. Da spielt sicher auch eine Rolle, wie al-Sharra und seine Leute da jetzt weitermachen. Der war damals der Anführer dieser HTS-Miliz, die Syrien übernommen hat. Er ist eigentlich ein Dschihadist, hatte Beziehungen zu Al-Qaida und kennt den Chef vom Islamischen Staat. Also er ist jetzt nicht gerade der Prototyp, den sich die westlichen Regierungen wünschen als Partner. Ulrike Heckmann hat auf NDR Info mit unserer Korrespondentin Nina Amin in Damaskus unter anderem genau darüber gesprochen.
Der Anführer einer islamistischen Miliz als Übergangsregierungschef, würde das gut gehen? Das haben sich ja vor einem Jahr viele gefragt. Die HTS war in der Vergangenheit von zahlreichen Staaten wegen ihrer Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida sanktioniert worden. Und tatsächlich hat sich dann ja al-Sharra um ein moderateres Image bemüht. Und die liberale dänische Zeitung Politiken, die schreibt heute in ihrem Kommentar, gäbe es einen internationalen Preis für den verwandlungsfähigsten Staatsmann, dann wäre Syriens Übergangspräsident ein heißer Kandidat. Wie erleben Sie ihn? Haben Sie ihn erlebt, Frau Amin?
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also sein Bart ist kürzer und sein Kampfname ist Geschichte, den er ja noch vor einem Jahr hatte. Es ist ja wirklich sehr interessant gewesen, auch als Beobachterin hier in der Region, wie er sich gewandelt hat und wie er auch ganz schnell bei allen Großen, inklusive jetzt beim US-Präsidenten Trump vor kurzem, dann eingeladen war und überall rumgereicht wurde. Das ist natürlich etwas, wo viele sich fragen, bleibt das so? Kann man den trauen? Besonders, ich habe es angesprochen, die Minderheiten hier im Land, die Aleviten. Es gab Gewaltexzesse gegen die Aleviten im vergangenen Jahr. Das ist vielen hier noch in Erinnerung. Die haben Angst, dass sich das wiederholt, dass halt die islamistischen Übergangsleute eben nicht zu ihrem Wort stehen und alle mitnehmen im neuen Syrien, auch die Christen. Da ist noch sehr verhalten die Stimmung, ob man ihm wirklich trauen kann. Auf der anderen Seite ist jetzt in dem Land schon auch einiges vorangegangen. Also ich habe das Gefühl, in der Bevölkerung Syriens hat al-Sharra auch einen großen Vertrauensvorschuss. Aber ich glaube, was jetzt halt nötig ist, vor allem für die Menschen, das ist mein Eindruck, dass es halt wirtschaftlich aufgehen muss. Es ist vieles teurer geworden. Ich habe mit Familien gesprochen, die vom Gehalt von $90 umgerechnet im Monat leben müssen. Und die sagen mir, das geht nicht, es reicht nicht zum Leben. Alles ist teurer geworden. Zwar gibt es jetzt verlässlicher Strom, aber den Strom muss man halt eben auch bezahlen.
Sie haben es gerade angesprochen, viele fühlen sich nicht repräsentiert von den Minderheiten. Das war ja auch bei den Wahlen Anfang Oktober so. Was heißt das für die Stabilität?
Ja gut, man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt gerade ein Jahr her, der Sturz dieser Herrschaft von Assad, das spiegeln mir ja alle Menschen, dass sie sich jetzt viel freier fühlen, weniger Angst haben. Man kann seine Meinung sagen, das haben mir sehr viele junge Leute auch gesagt, und wird dafür nicht mehr ins Gefängnis geworfen. Das ist sicherlich eine Verbesserung. Der Übergangspräsident spricht dann davon, dass in ein paar Jahren dann auch freie Wahlen stattfinden können. Da muss man gucken, ob die Leute so lange stillhalten und auch diesen Prozess, diesen schwierigen Übergangsprozess mit ihm gehen und ob er in der Lage ist, den auch zu moderieren.
Wir erinnern uns auch noch an den Besuch von Bundesaußenminister Wadephul bei seinem jüngsten Besuch in der Nähe von Damaskus in Harasta, wo er ja gesagt hat, dort könnten Menschen kaum richtig würdig leben, was für viele Diskussionen gesorgt hat. Was braucht Syrien, damit es wieder ein lebenswertes Land für alle wird?
Auf alle Fälle internationale Investitionen, weil das, was der Außenminister dort gesehen hat, das sehe ich auch. Also sobald man hier aus der Innenstadt rauskommt, sind hier sehr, sehr viele Häuser zerstört. Und auch die ganze Strecke hoch in den Norden nach Aleppo habe ich sehr, sehr viel kaputte Häuser gesehen. Menschen, die in den Ruinen wohnen. Und da braucht es natürlich Geld für den Wiederaufbau. Das haben ja auch internationale Geldgeber angekündigt. Und die müssen das natürlich dann auch einhalten. Auf der anderen Seite hängt es jetzt an der Übergangsregierung, ob sie es auch schafft, das Land stabil zu halten und die Sicherheitslage zu verbessern. Die ist noch nicht stabil, das ist noch nicht sicher. Und davon hängt ab, ob die Menschen oder ob die Geldgeber auch wirklich investieren. Da muss man abwarten, ob das in nächster Zukunft passiert. Dann, denke ich, hat Syrien eine gute Chance, den Wiederaufbau schnell zu schaffen.
Das ist natürlich auch für uns hier in Deutschland politisch sehr relevant, wie gut das klappt mit dem Wiederaufbau in Syrien, weil wir ja viele Menschen hier haben, die aus Syrien geflüchtet sind.
Total. Spielt natürlich auch gerade beim Thema Abschiebungen eine Riesenrolle. Da gab es ja vor ein paar Wochen mal ziemliche Diskussionen, weil die Union hier in Deutschland ja klar dafür ist. Das war eins der obersten Ziele der neuen Regierung. Mehr Abschiebungen, unter anderem eben auch nach Syrien. Und dann, das kam ja gerade auch in dem Gespräch zur Sprache eben, war Außenminister Wadephul selber dort in Syrien und hat das plötzlich nicht mehr ganz so eindeutig gesehen, weil er eben mit eigenen Augen gesehen hat, wie kaputt das Land ist und wie gefährlich es da schon auch noch ist.
Trotz der Situation dort sind ja schon viele Syrer zurückgekehrt. Kann man ungefähr sagen, wie viele den Schritt mittlerweile gewagt haben?
Da gibt es tatsächlich gerade ganz neue Zahlen vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Mehr als 3 Millionen Vertriebene sind jetzt wieder in ihrer Heimat. Allerdings muss man dazu sagen, bei einem großen Teil davon, nämlich bei 1,9 Millionen, sprechen wir davon Binnenflüchtlingen, die also eben innerhalb Syriens geflohen waren und jetzt wieder zu Hause sind. Und 1,2 Millionen sind aus anderen Ländern nach Syrien zurückgekommen, vor allem aus den Nachbarländern.
Da habe ich jetzt an der Stelle noch einen kleinen Doku-Tipp für euch. Genau mit dieser Frage, also wie sicher ist Syrien und wie ist die Situation für die Menschen, die dahin zurückkehren? Damit hat sich auch ein Filmteam beschäftigt. Die Doku heißt Syrien nach Assad, Kampf um die Zukunft und läuft heute Abend um 23.35 Uhr in der ARD. Ja, dann schauen wir jetzt in ein anderes Land, in dem es zurzeit garantiert nicht sicher ist, nämlich in die Ukraine. Präsident Zelensky ist heute in London beim britischen Premier Starmer. Da soll es um den sogenannten Friedensplan gehen, den die USA vorgelegt haben. Gibt es da schon mehr Infos?
Ja, viel wissen wir nicht. Es soll auch keine Pressekonferenz geben nach den Gesprächen. Aber Starmer hat vorher schon gesagt, er will keinen Druck auf Zelensky ausüben. Also, dass er ihn eben nicht dazu drängen will, dieses Abkommen mit Russland einfach zu unterschreiben, quasi egal zu welchen Bedingungen. Auch mit Kanzler Merz und Frankreichs Präsident Macron will Zelensky sich treffen. Das soll wohl so eine Art Gegengewicht sein zu den Amerikanern. Das glaubt unsere Korrespondentin in London, Gabi Biesinger.
In London wollen die europäischen Partner dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky erneut den Rücken stärken bei den Verhandlungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Ukraine dürfe durch ein Friedensabkommen nicht zahnlos werden, hatte es am Wochenende aus der britischen Regierung geheißen. US-Präsident Donald Trump hatte Zelensky zuletzt erneut kritisiert, er habe den Plan nicht gelesen. Ein von den USA unterstützter ursprünglicher Entwurf des Plans hatte als zu Moskau freundlich gegolten. Er wurde auf Drängen der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten in zentralen Punkten überarbeitet. Doch sowohl Kiew als auch die Europäer fordern weitere Änderungen. Dabei stehen Territorialfragen und Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine im Mittelpunkt. In einem Telefonat mit Zelensky hatte bereits gestern Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. In Washington wird die britische Außenministerin Yvette Cooper heute auch mit ihrem US-Amtskollegen Marco Rubio zusammentreffen, um über den Friedensplan zu sprechen.
Zelensky hat auf jeden Fall mittlerweile gesagt, dass es noch Unklarheiten gibt, was mögliche Gebietsabtretungen angeht. Das ist ja ein Schlüsselteil dieses Plans, ob und welche Gebiete an Russland gehen. Und da hätten die Parteien sich bislang nicht auf eine Lösung einigen können. Nach dem Treffen in London heute geht's für Zelensky übrigens dann direkt weiter nach Brüssel. Da trifft er sich mit den Chefs der NATO und der EU.
Also wieder viele diplomatische Bemühungen in Sachen Ukraine. Heute auch in China, da ist ja gerade der deutsche Außenminister Wadephul unterwegs.
China gehört ja tatsächlich zu den wichtigsten Partnern für Russland, auch wenn sie sich offiziell nie positioniert haben im Ukraine-Krieg. Und da hat Wadephul jetzt nochmal einen Appell an die chinesische Führung gerichtet, dass die doch bitte ihren Einfluss auf Russland nutzen soll, um Putin zu Zugeständnissen zu kriegen.
Aber jetzt mal ehrlich, also das muss er ja auch irgendwie sagen.
Ja.
Wie groß sind denn die Chancen, dass da auch wirklich was bei rumkommt?
Ja, das ist natürlich vollkommen recht. Also Deutschland kann da nicht wirklich Druck ausüben. Das heißt, es bleibt halt bei einem Appell. Wadephul selber hat nach dem Treffen gesagt, er glaubt, seine Erwartungshaltung sei in Peking auch gehört worden. Aber was das jetzt ganz konkret heißt, unklar.
Ein Thema haben wir noch. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns schon oft hier im Podcast beschäftigt haben. Es geht um Putins Schattenflotte, also die Schiffe, die westliche Sicherheitsbehörden dazu zählen. Und da gibt es jetzt neue Erkenntnisse, Mareike.
Ja, genau. Diese Schiffe manipulieren anscheinend weltweit ihre Positionsdaten doppelt so häufig wie vor dem Krieg in der Ukraine. Und das sorgt für mehr Unsicherheit, auch auf der Ostsee. Das zeigen Recherchen unter anderem von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Laura Weigele berichtet.
Der Tanker Wrangler soll zur russischen Schattenflotte gehören. Ein Öltransporter, 246 Meter lang. Mitte September ist der Wrangler auf der Ostsee unterwegs. Mutmaßlich beladen. Für fast 22 Stunden sendet der Tanker kein Signal für umliegende Schiffe. Das zeigen Schiffstracking-Datenbanken. Ob das Signal absichtlich abgeschaltet wurde oder es einen Defekt gab, ist unklar. Die Eigentümer, eine Briefkastenfirma auf den Seychellen, waren für unsere Fragen nicht erreichbar. Abgeschaltete Schiffssignale, wie beim Tanker Wrangler, beobachten Räder immer häufiger in immer größeren Seegebieten.
Wir haben jetzt die letzten zwei Monate ganz deutlich nochmal eine geografische Ausweitung beobachtet und die zieht sich jetzt mittlerweile wirklich bis runter nach Rostock.
Sagt Irina Häsler vom Verband Deutscher Reeder. Schiffe senden AIS-Signale, das steht für automatisches Identifikationssystem. So sieht man die Position, die Geschwindigkeit, die Richtung und die eindeutige Kennung eines Schiffs. Seit dem Jahr 2000 ist es für große Schiffe grundsätzlich verpflichtend, ihr AIS zu senden, vor allem um die Sicherheit zu erhöhen. Aber seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich sogenannte AIS-Gaps, also Lücken im Funksignal bei Schiffen, die westliche Sicherheitsbehörden zur russischen Schattenflotte zählen, mehr als verdoppelt. Das zeigen Daten von fast 1400 Schiffen, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung mit Follow the Money und Pointer ausgewertet haben. Dazu berichten Reeder, dass Funksignale von anderen Schiffen offenbar gezielt gestört würden.
Wir hatten Anfang November ein AIS-Ausfall-Groß-Event, wo nicht nur einzelne Schiffe betroffen waren, sondern sämtliche Schiffe in einem betreffenden Seegebiet. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität an Störungen.
Aber wozu dienen diese Störungen und das Ausschalten der Signale? Margot Garcia vom US-amerikanischen Think Tank C4ADS, Zentrum für fortgeschrittene Verteidigungsstudien, ist sich sicher. Russland versuche mit diesen Versteckspielen die Sanktionen zu umgehen, denn diese würden immer weiter verschärft. Durch die Störungen und Ausfälle könne die Schattenflotte ihre Aktivitäten verschleiern. Ein Risiko für alle.
Angesichts der vielen AIS-Störungen in diesem Gebiet und des hohen Verkehrsaufkommens in der Ostsee im Allgemeinen, aber insbesondere im deutschen Teil, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass etwas passieren könnte. Wir haben bereits ähnliche Sicherheitsvorfälle in anderen Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und Schiffen der Schattenflotte erlebt.
Eine Kollision von zwei Tankern könne nicht nur Tote oder Verletzte zur Folge haben, sondern auch schlimme Folgen für die Umwelt, sagt Garcia. Den deutschen Behörden ist das Thema bekannt. Schriftlich teilt ein Sprecher der Marine mit, man überprüfe und bewerte die Störungen täglich. Ein Problem ist aber, laut Räderverband,
dass die Politik eigentlich sehr wenig Spielraum hat, weil die Angriffe ja von außen kommen, von einem Drittstaat. Auch auf Ebene der Bundesregierung sind da die Handelsmöglichkeiten begrenzt.
Immer wichtiger werden für die Schifffahrt aufgrund der AIS-Lücken wieder traditionelle Methoden, sagt der Räderverband. Die klassischen Seekarten würden vermehrt genutzt. Das sei zwar aufwendiger, sorge aber dafür, dass die Schiffe möglichst sicher ihr Ziel erreichen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Mareike Markosch aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.